Liebe Gäste der Gemeinde, liebe Geschwister, ich möchte heute gerne lesen aus Offenbarung Kapitel 7. Wir haben ja gestern Offenbarung 1 gelesen und das zentrale Thema in Offenbarung 1 ist, dass der Jesus in einer prachtvollen, majestätischen, machtvollen Erscheinung beschrieben wird, wie er der Richter aller ist, aber in dem Zusammenhang vor allen Dingen der Richter seiner Gemeinde, der Richter der Christenheit, könnte man vielleicht sagen. Denn die Gemeinde wird dort gesehen, in ihrer Verantwortung vor Gott. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Kapitel 4, und dort wird der Thron Gottes beschrieben. Ab Kapitel 4 werden uns ja die Dinge beschrieben, die nach diesem geschehen müssen. Und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das nach der Zeit der Gemeinde. Und die Beschreibung dieser Zeit, die beginnt mit einem Blick auf Gottes Thron, um zu zeigen, was alles, was passiert, auch an Schrecklichem. Das Böse wird ja zu einer vorher nie gekannten Ausreifung kommen. Aber all das, was geschieht, geschieht unter dem Thron Gottes, unter seiner Kontrolle, unter seinem Regiment. Ich möchte jetzt lesen aus Offenbarung Kapitel 7. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die die vier Winde der Erde festhielten, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte und aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Aser 12.000 und aus dem Stamm Naphtali 12.000 und aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000 und aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000 und aus dem Stamm Josef 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir: Diese mit den weißen Gewändern bekleidet, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Er sprach zu mir: Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Wenn es nicht hilft, dann stört es hoffentlich nicht. Ich versuche, das so ein bisschen zu gliedern und vielleicht ist dadurch etwas leichter zu verfolgen. Naja. Also in Kapitel 5, da haben wir gesehen, dass in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, eine Buchrolle war. Und kein Geschöpf war würdig, diese Rolle zu nehmen, noch nicht mal es anzublicken. Und doch wurde einer gefunden. Johannes hat geweint zuerst, weil er gewusst hat, wenn dieses Programm, diese Buchrolle, das, was darin steht, wenn das nicht zur Entfaltung kommt, dann wird die Ungerechtigkeit auf dieser Erde nie aufhören. Und dann wurde ja dieser Löwe aus dem Stamme Juda gefunden, der würdig war, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und Johannes sieht ihn als das Lämmlein auf dem Thron. Und wir haben daran gedacht, dass das Lämmlein wie geschlachtet der Ausdruck der völligen Machtlosigkeit ist. Als der Jesus am Kreuz hing, als er gestorben war, als sein Körper ausgeblutet war, da hat wahrscheinlich keiner mehr gedacht, dass er noch irgendwelche Macht hat. Und dieser Jesus, der in Schwachheit gekreuzigt wurde, er ist derjenige, der alle Macht hat, der inmitten des Thrones, inmitten des Regimentes Gottes ist und seinen ganzen Willen ausführt. Er ist wahrer Mensch und er ist auch wahrer Gott, was uns dort symbolisiert wird durch die 7 Hörner. Wir sprechen von der vollkommenen Macht, von der Allmacht und von den 7 Augen, die da beschrieben werden als die 7 Geister Gottes. So ist der Jesus allwissend, bekommt alles mit. Und die 7 Geister Gottes sind gesandt über die ganze Erde und er spricht von seiner Allgegenwart. Er ist Gott selber, der ewige Yahweh, der dort als Mensch auf dem Thron ist. Und dann öffnet er dieses Buch mit den 7 Siegeln. Und wir sehen jedes Mal, wenn er eines dieser Siegel öffnet, dann wird ein Gericht, ein Strafgericht über diese Erde gebracht. Zuerst werden die 6 Siegel geöffnet und dann kommt ein Einschub. Und das 7. Siegel beinhaltet dann, dass 7 Engel mit 7 Posaunen auftreten. Und jedes Mal, wenn sie ihre Posaune blasen, dann kommt ein neues Gericht. Und vielleicht kann man sagen, dass der 7. Engel mit der 7. Posaune dann 7 weitere Engel ankündigt, die Schalen haben. Und jedes Mal, wenn sie ihre Schale ausgießen auf die Erde, dann trifft ein neues Strafgericht Gottes diese Erde. Und dann, wenn das geschehen ist, dann sieht Johannes wieder den Himmel geöffnet und dann sieht er, wie der Jesus aus dem Himmel kommt und die Kriegsheere des Himmels, sie folgen ihm. Er trägt ein Diadem und darauf steht treu und wahrhaftig und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Da wird also seine herrliche, seine majestätische, seine triumphale Rückkehr aus dem Himmel auf diese Erde beschrieben. Nun, in den ersten 6 Siegeln in Kapitel 6, da finden wir, glaube ich, die Zeit, die der Jesus in Matthäus 24 den Anfang der Wehen nennt. Also Matthäus 24, da wird ja der Jesus gefragt, wann die Zerstörung des Tempels ist und was das Zeichen seiner Ankunft ist und der Vollendung des Zeitalters. Also Jünger, sie hatten die Vorstellung, das ist auch richtig, dass es ein Zeitalter gibt, wo Gott verborgen regiert, wo das Böse sich entfaltet und dann gibt es ein zukünftiges Zeitalter, wo der Messias offenbar regiert und das Böse auch direkt bestraft wird. Und sie haben auf dieses zukünftige Zeitalter gewartet und wollten gern wissen, woran sie jetzt erkennen können, dass dieses Zeitalter zu Ende geht und das neue Zeitalter kommt. Und der Jesus ernennt ihnen dann eine Reihe von Ereignissen, die stattfinden werden. Eben zum Beispiel, dass viele unter seinem Namen kommen werden und sie werden viele verführen. Also das Kennzeichen der Endzeit ist vor allen Dingen Verführung. So beginnt der Jesus auch die Rede, in der, die Endzeitrede Matthäus 24, seht zu, dass euch niemand verführe. Ich weiß nicht, wenn man an diese Prophezeiung in der Offenbarung denkt, dann denkt mir vielleicht an die furchtbaren Kriege, an die Hungersnot, die sein wird, an die Verfolgung der Gläubigen. Oder Jesus sagt, vor allen Dingen wird es eine Zeit großer Verführung sein. Und ich denke, dass die ersten sechs Siegel eben genau parallel laufen oder das erklären weiter, was der Jesus dort in Matthäus 24 über den Anfang der Wehen gesagt hat. Und dieses weiße Pferd und der Reiter, der auszog, siegend, auf das er siegte, das ist, denke ich, ein Hinweis, dass es in dieser Endzeit eine große Verführung geben wird. Und dann wird gesagt, dass der zweite Reiter, dem wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und das ist schrecklich. Nicht? So viele Jahre ist das Evangelium, die Wahrheit von Gottes Wort gepredigt worden. Und dann kommt eine Zeit, wo die Menschen im großen Stil der Lüge glauben werden. Und er, der Jesus, er ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Aber im großen Stil ist er abgelehnt worden. Und dann wird Gott den Frieden von der Erde nehmen. Und es wird eine Hungersnot kommen, was uns in dem dritten Siegel mitgeteilt wird. Und der Jesus hat das auch angekündigt in Matthäus 24 und so weiter. Es werden Seuchen kommen. Das ist das vierte Siegel. Und im fünften Siegel, da sehen wir die Seelen der Märtyrer unter dem Altar, die geschlachtet worden sind um des Zeugnisses Jesu willen. Und so prophezeit der Jesus das auch, dass in dieser furchtbaren Zeit viele umkommen werden, um seines Namens willen. Und in dem sechsten Siegel, da wird ein gewaltiges Erdbeben beschrieben. Und die Sterne fallen vom Himmel und der Mond wird wie ein heerender Sack und die Sonne verfinstert sich. Und ich denke, dass uns das symbolisch andeutet, dass die Regierungsgewalten, dass sie ihre Autorität verlieren, dass es ein zunehmendes Chaos geben wird auf dieser Erde. 1. Mose 1, da wird ja gesagt, dass Gott die Sonne gesetzt hat zur Beherrschung des Tages und der Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Also so finden wir in den Himmelsgestirnen ein Bild von den Regierungsgewalten, von den moralischen Autoritäten auch, durch die Gott Licht auf dieser Erde verbreiten will. Aber die moralischen Autoritäten, sie werden ihre Leuchtkraft verlieren. Und das gesellschaftliche Gefüge, das wird auseinandergeraten. Und es wird so schlimm sein, dass es eine merkwürdige Gebetsversammlung geben wird. Die wird uns auch beschrieben am Ende von Kapitel 6 im Zusammenhang mit dem sechsten Siegel. Und da wird gesagt in Vers 15, die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und jeder Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Es ist noch nicht das Ende, was sie erleben. Es ist der Anfang der Wehen. Aber es ist schon so furchtbar, dass sie es nicht aushalten können. Und Gott, der sie, ich weiß nicht, 2000 Jahre oder wie viel dann vergangen sein werden, eingeladen hat, den Herrn anzurufen, während er nahe ist, am Tag des Heils ihn zu suchen. Und sie haben es nicht getan. Und hier beten sie zu den Bergen und zu den Felsen, dass sie auf sie fallen. Berge und Felsen auf einen fallen, das ist furchtbar. Wer möchte schon so einen Tod? Aber dieser Tod ist ihnen lieber, als hier den Zorn Gottes und den Zorn des Lammes mitzuerleben. Ja, es muss schrecklich sein, sich als Sünder in die Gegenwart Gottes gestellt zu wissen. Und wir können das nur ermessen, wenn wir uns die Größe Gottes bewusst machen. Nicht, dass er über alles regiert, dass wir ihm alles verdanken, dass er unser Schöpfer ist. Und dann in einem Augenblick sich darüber klar zu werden, ich habe diesem Schöpfer keine Ehre gebracht. Ich habe ihm keinen Dank gebracht. Ich habe ihm, der auf dem höchsten Thron sitzt, nicht gehorcht. Und wie furchtbar muss das sein, diese Erkenntnis und wie groß die Angst, die damit verbunden ist. Und dann kommt Kapitel 7. Und Kapitel 7 ist ein merkwürdiger Einschub. Bevor der Engel mit der siebten Posaune kommt, und die siebte Posaune, die leitet oder die beinhaltet die Zeit, die der Jesus in Matthäus 24 als die große Drangsal bezeichnet. Also er nennt diese ganze Zeit vor seinem Kommen, teilt er ein in zwei Phasen, nämlich den Anfang der Wehen und die große Drangsal. Und er sagt uns auch genau, wann die große Drangsal beginnen wird, nämlich dann, wenn sie ein Gräuel der Verwüstung stehen sehen an heiligem Ort. Und das ist ein Ausdruck davon, dass ein Götzenbild im Tempel in Jerusalem aufgerichtet wird. Und der Prophet Daniel, der hat ja davon geweissagt und hat auch genau gesagt, wie lange diese Zeit sein wird, von dem Aufrichten dieses Gräuels bis zum Wiederkommen des Herrn, bis eine ewige Gerechtigkeit eingeführt wird, nämlich 3,5 Jahre. Diesen Zeitraum, den finden wir auch des Öfteren in der Offenbarung als 1260 Tage oder Zeiten und eine Zeit und eine halbe Zeit oder 42 Monate. All das, diese Zeiträume, die werden uns beschrieben im Zusammenhang mit der siebten Posaune. Und diese Zeit, die wird genannt die große Drangsal, die nennt der Jesus die große Drangsal. Und es ist vor allen Dingen die große Drangsal Jakobs, die große Drangsal Israels, wie Jeremia 30, Vers 7 das sagt. Die Israeliten werden eine furchtbare Zeit erleben. Und verglichen damit war der Holocaust nur ein schwaches Vorzeichen. Ich will nicht auf die alle Einzelheiten eingehen. Ich werde gleich noch ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie groß die Kraft der Verführung sein wird in Israel. Sie werden eine furchtbare Verführung erleben, aber sie werden auch äußere Not erleben, indem Jerusalem und Israel erobert wird, indem die Heiligen bitter verfolgt werden. Es wird eine schlimme Zeit sein. Aber bevor diese schlimmste Zeit Israels anbricht, da sieht Johannes diese vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen und sie halten die vier Winde fest. Also diese vier Winde sind ein Bild von dem Gericht Gottes. Sie haben die Aufgabe, die Erde und das Meer und die Bäume zu beschädigen. Und ich denke, dass das ein Hinweis ist in Anlehnung an Kapitel 17, Vers 15, wo gesagt wird, dass das Meer ein Bild ist von den Nationen. Und die Erde ist, denke ich, mehr ein Bild hier von Israel und die Bäume ein Symbol von den Herrschaftsgewalten, von den Menschen. Aber bevor diese schlimme Zeit kommt über die Erde, gebietet Gott hier durch den Engel, dass das Gericht noch nicht losgeht. Erst will er noch etwas ganz Wichtiges tun, und das ist, seine Knechte zu versiegeln. Und das finde ich gewaltig, dass Gott, bevor der Zorn auch über das irdische Volk, über Israel hereinbricht, bevor der Zorn Gottes über die Nationen hereinbricht, da im Zusammenhang mit diesen letzten 3,5 Jahren, da will er eines sicherstellen, dass seine Knechte bewahrt bleiben vor dieser Verführung. Und er versiegelt sie. Mitten im Zorn gedenkt er des Erbarmens. Also Habakkuk Kapitel 3, da wird uns ja beschrieben, wie Habakkuk die Ankündigung von dem Gericht gehört hat. Nicht in Kapitel 2, da wird ein Wehe ausgerufen über diejenigen, die ihren Nächsten betrügen, die zu den Götzenbildern beten und so weiter. Und dann sagt Habakkuk, Jahweh, ich habe deine Ankündigung gehört, ich fürchte mich. Er hat gewusst, das Gericht, das wird schlimm sein. Und dann sagt er, im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott, wenn du auch Zorn ausübst, wenn du Gericht bringst, aber du bist doch derjenige, der auch Noah und seine Familie verschont hat. Du hast dir doch immer einen Überrest gelassen. Du hast doch im Gericht auch immer dein Erbarmen gezeigt. Und nun mach es doch wieder so. Ja, der Habakkuk, der hat Gott gekannt. Er hat gewusst, dass Gott langsam ist zum Zorn und groß an Güte und Treue. Er hat gewusst, dass es der Plan Gottes ist, zu erlösen. Und weil er diese Verheißung kannte und diese Eigenschaften Gottes kannte, darum hat er dafür gebetet. Und ich denke, so müssen auch wir beten lernen. Nicht am Ende der Offenbarung, da sagt der Jesus, ich komme bald. Und das steht fest, so wird es sein. So hat er das verheißen, so hat er das zugesagt. Und dann heißt der nächste Vers, der Geist und die Braut sagen, komm. Weil der Jesus es verheißen hat, darum sollen wir dafür beten. Man könnte ja denken, naja, wenn er es verheißen hat, warum sollen wir noch dafür beten? Es wird so geschehen. Nein, gerade weil er es verheißen hat, darum sollen wir dafür beten. Nicht? In Hebräer 13, da sagt er in Bezug auf unsere leiblichen Bedürfnisse, ich will dich nicht verlassen, noch dich versäumen, sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer, was wird ein Mensch mir tun? Ja, könnten wir sagen, wenn Gott es verheißen hat, uns zu versorgen, ist ja alles paletti. Nein, Gott hat es verheißen und darum sollen wir dafür beten. Unser täglich Brot gib uns heute oder Brot bis morgen gib uns heute, wie man übersetzen könnte. Und wir wissen auch ganz genau, dass das Reich Gottes in Macht kommen wird. Und dennoch lehrt uns der Jesus, dass wir beten sollen, Vater, dein Reich komme. Wir wissen genau, dass Gott heilig ist. Aber wir sollen beten, dass seine Heiligkeit offenbar wird. Gott hat es verheißen und darum sollen wir dafür beten. Genauso. Und stützen auf seine Verheißungen. Und hier wird das deutlich, dass Gott inmitten des größten Zornes an sein Erbarmen gedenkt und Erlösung wirkt in dieser schlimmen Zeit. Eine Erlösung, die wir uns kaum vorstellen können. Unter den Nationen wird in dieser Zeit gewaltiger Verführung, werden so viele Leute zum Glauben kommen, dass niemand sie zählen kann. Und in Israel, wo die Verführung so brutal sein wird, da wird Gott doch seinen Überrest haben, die er versiegelt hat. Was es genau heißt, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht denken wir noch einen Moment daran, dass Gott hier diese Winde zurückhalten lässt. Nicht Gott hat um seines Volkes willen die Sonne stillstehen lassen im Tale Ajalon. Gott hat um Hiskias willen den Zeiger an der Sonnenuhr zurückgehen lassen. Gott erwürdigt sein Volk und die Seinen so sehr, dass er den Verlauf der Gestirne beeinflusst, um sie zu trösten, um sie zu ermuntern. Und vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon auch schon mal erlebt, dass ihr gebetet habt gegen alle Wettervorhersagen und dass Gott den Sturm aufhält und den Regen zurückhält. Das ist so gekommen. Und hier hält Gott die Winde seines Gerichtes zurück, um seine Knechte zu versiegeln. Nun, hier wird gesagt, dass ein anderer Engel von Sonnenaufgang heraufsteigt. Und ich denke, das erinnert uns daran, dass es trotz dieser furchtbaren Gerichte eine Erlösungshoffnung gibt. Die Sonne der Gerechtigkeit, die wird aufgehen, mit Heilung unter ihren Flügeln. Und dieser Engel, der ist sozusagen ein Angeld, eine Ankündigung dieser künftigen Erlösung. Und er hat die Aufgabe, die Knechte Gottes zu versiegeln an ihren Stirnen. Und das weist, glaube ich, besonders hin auf das Denken. Nicht später, da wird dieser Gewaltherrscher, dieser römische Führer kommen und viele, viele Menschen, sie werden sein Mahlzeichen an ihre Stirn und an ihre rechte Hand annehmen. Aber hier gibt es Menschen, die an ihren Stirnen versiegelt sind. Und wenn etwas versiegelt wird, amtlicherseits, dann bedeutet das, kein Unbefugter darf das antasten. Es gibt im Strafgesetzbuch auch diesen Paragraphen 136 und der beschäftigt sich mit Siegelbruch. Nicht, wenn also die Polizei oder irgendwelche anderen Ämter irgendetwas versiegeln, meinetwegen ein Haus oder ein Brief, und ein Unbefugter öffnet das, ja, der kriegt es mit der Autorität des Siegelgebers zu tun. Also etwas versiegeln bedeutet, der Siegelgeber hat einen Besitzanspruch und keiner darf das Siegel brechen, der nicht dazu befugt ist. Und hier bekommen sie das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und jeder, der es wagen würde, dieses Siegel zu brechen, der muss erstmal die Autorität Gottes überwinden. Und das ist unmöglich. Also Gott kennzeichnet hier Menschen, dass sie ihm gehören. Dass sie nicht weggeschwemmt werden mit dieser endzeitlichen Verführung. Und diese Verführung, die wird sehr groß sein. Kapitel 13, da wird gesagt, dass dieses zweite Tier sogar Feuer vom Himmel kommen lassen wird, auf die Erde. Und ich denke, dass es ein besonderes Zeichen sein wird, um Juden, um Israeliten zu verführen. Und sie werden denken an 1. Könige 18, wo Elia da aufgetreten ist und gesagt hat, der Gott, der Feuer vom Himmel kommen lässt, der sei Gott. Und Elia hat gebetet zur Zeit des Speisopfers, des Abendopfers. Und dann kam Feuer vom Himmel. Und die Israeliten, sie haben gerufen, Yahweh ist Gott, Yahweh ist Gott. Und jetzt ist er aber ein falscher Prophet. Nicht Elia, sondern ein falscher Prophet. Und er lässt Feuer vom Himmel kommen. Und er will erreichen, dass die Israeliten ein Bild anbeten. Nämlich das Bild des römischen Führers, dieses Götzenbild. Und viele werden so ergriffen sein, dass sie sagen, das muss von Gott sein. Und sie werden niederfallen vor diesem Bild. Oder es wird sogar gesagt in Offenbarung Kapitel 13, dass dieses zweite Tier, das aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache, dass es diesem Bild des Tieres, des ersten Tieres Atem gibt, Odem gibt. Und das ist etwas ganz Neues. Im Alten Testament, da finden wir wieder und wieder die Aussage, dass die Götzenbilder, dass sie Ohren haben und nicht hören können und dass sie keinen Odem in ihrem Mund haben und dass sie nicht reden können, dass sie nicht aufmerken können. Einen Mund haben sie und reden nicht. Und dann kommt dieser falsche Prophet und plötzlich fängt dieses Bild, dieses Götzenbild an zu reden. Und daran sehen wir, wie groß der Verführungsdruck ist in dieser Endzeit. Und viele Israeliten, die werden sogar sagen, ja, das steht doch in der Bibel. Ein Götzenbild, das Gott nicht will, das kann ja gar nicht reden, das hat keinen Atem. Das lesen wir doch im Psalm 135 und im Psalm 115. Also dieses Bild, dass wir das anbeten, ja, das scheint ja sogar Gott zu wollen. Und so wird die vielen, die Masse des jüdischen Volkes. Sie werden dieses Bild anbeten. Der Gräuel der Verwüstung, das an heiligem Ort steht. Der Tempel Gottes wird umfunktioniert. Und es wird nicht mehr Gott angebetet, sondern ein Götzenbild. Wie furchtbar wird das sein? Und doch wird es unter diesem ungeheuren Druck, es wird ja sogar gesagt, ähnlich wie in der ersten Zeit der Verfolgung der Christen, jeder, der das Bild des Kaisers nicht anbetete, der wurde mit dem Tode bedroht und so wird es in der letzten Zeit noch schlimmer sein. Und doch wird es treue Israeliten geben, die dieses Götzenbild nicht anbeten werden. Die sagen werden, das ist nicht der Thron, das ist nicht der Messias, der uns dazu auffordert, dieses Götzenbild anzubeten. Das ist jemand, der auf dem Thron des Verderbens sitzt, um mit Psalm 94 zu reden, der aus Frevel eine Satzung macht. Gott hat uns geboten, dass wir uns kein Bildnis machen sollen von Gott. Und hier werden wir verführt, Götzendienst zu treiben, vom Wort Gottes abzufallen. Und das ist nicht der Messias, der uns das sagt, sondern wir warten auf den Messias Gottes und er wird kommen. Psalm 94, da wird gesagt, wer wird für uns auftreten, wieder die, die Frevel tun. Und in großer Angst, da wird er weiter gesagt, ich aber wenig fehlte, so hätte in Zweigen gewohnt meine Seele. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte. Sollte mit dir vereint sein, der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht. Ja, es wird Israeliten geben, die in ihrer Not, die in ihrer Gewissensangst schreien werden zu Gott und sagen werden, Gott, hilfe uns, dass wir auftreten gegen das Unrecht und dass wir dir treu bleiben und auf deinen Messias warten. Und hier wird sogar gesagt, dass es diese Treuen aus allen Stämmen Israels geben wird. Die Heilige Schrift sagt ganz deutlich, dass ganz Israel wieder in das verheißene Land zurückkehren wird. Also jetzt sind ja hauptsächlich Israeliten aus dem Stamm Juda und Benjamin dort. Und die 10 Stämme, die 722 oder 721 in syrische Gefangenschaft gegangen sind, sie sind seitdem verschollen. Und ich finde, dass Gott seinen Namen groß macht, dass er aus den unmöglichsten Umständen Menschen rettet. Nicht? Also auch wenn du daran denkst, ich glaube, es gibt keine Verkommenheit und keine Bosheit, die wir in dieser Zeit erleben, aus der nicht Gott Menschen rettet. Ich kenne einen, der war ein paar Mal bei uns an der Schule und hat den Herrn bezeugt, der hat über 20 Jahre an der Heroinnadel gehangen. Und hat x Therapien mitgemacht. Und so gut wie alle Therapeuten und Sozialarbeiter in der Stadt, die kannten ihn. Das war ein stadtbekanntes Phänomen. Und dann schließlich hat Gott zu ihm gesprochen und der Jesus hat ihn gerettet. Und er ist ganz frei geworden von Heroin. Das, was kein Therapeut, kein Sozialarbeiter geschafft hat, das hat der Herr getan. Ich habe Menschen kennengelernt, die waren Mörder und Gott hat sie zur Bekehrung gebracht. Ich habe Menschen kennengelernt, die Jahrzehnte von Alkohol gebunden waren. Und Gott hat sie frei gemacht. In Ostfriesland, in meiner Heimat, da gibt es sogar, oder gab es, ist inzwischen beim Herrn, eine bibelkritische Theologieprofessorin. Und Gott hat zu ihrem Gewissen geredet und hat sie gerettet. Etta Linnemann, das ist für mich irgendwie noch mit das größte Wunder. Wenn jemand so auf dem hohen Ross sitzen kann, der intellektuellen Weisheit und Gott überführt sie oder ihn von dem ganzen Riesenirrtum, von dem Schlamassel und sie hat darum gebeten, dass ihre ganzen bibelkritischen Bücher verbrannt werden. Ja, in jeder Not, in jeder Verlorenheit, da zeigt Gott seine Größe, indem er Menschen daraus rettet. Und in dieser hoffnungslosen Situation, dass die 10 Stämme Israels seit Jahrhunderten verschollen sind, Gott wird sie zurückbringen und dadurch seine Größe zeigen und seinen Namen groß machen. Er wird retten Menschen aus diesen 10 Stämmen, die so lange verschollen waren. So spricht der Herr Jahweh: Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie zu einer Nation machen. Und sie werden allesamt einen König haben. Und sie sollten fortan nicht mehr in 2 Königreichen geteilt werden, sagt Hesekiel, oder sagt Gott in Hesekiel 37. Das wird geschehen. Wir können uns das kaum vorstellen, aber es wird so sein. Merkwürdigerweise gibt es in ganz verschiedenen Regionen der Welt Menschen, die von sich behaupten, Israeliten zu sein. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass es in Indien diese Benai Menashe gibt. Und der oberste Rabbiner der orthodoxen Juden, er hat sie anerkannt als Israeliten. Mitten in Indien ein kleiner Volksstamm, der sich für Juden hält, die jüdische oder israelische Traditionen hat. Oder vielleicht noch interessanter, ob das tatsächlich so ist, dass diese Leute eine der Stämme Israels sind, ich weiß es nicht. Aber es zeigt uns einfach, dass es für Gott nicht unmöglich ist, Menschen über Jahrhunderte zu bewahren in ihrer ethnischen, in ihrer völkischen Identität und auch ein Bewusstsein von dem Gott Israels aufrechtzuerhalten. Oder die Lemba, die in der Gegend von Ruanda und Zimbabwe wohnen, das ist auch ein eigenartiger Volksstamm. Und sie halten sich auch für Israeliten. Ich glaube, dass sie sich, ich weiß nicht mehr zu welchem Stamm, sie sich zugehörig fühlen. Und das Interessante ist, sie halten zum Beispiel den Sabbat, sie praktizieren die Beschneidung. Auf ihrem Grabmal, da machen sie einen Davidstern. Und es hat genetische Untersuchungen gegeben. Das finde ich auch sehr interessant. Die zeigen, dass sie eine enge genetische Verwandtschaft haben mit den Israeliten, mit den Juden. Sie sprechen zwar eine Zulu-Sprache, aber von der Genetik her sind sie keine Zulus. Und ob das tatsächlich eines dieser Stämme ist, ich weiß es nicht, aber denkbar ist es. Unter den Pashtun in Afghanistan gibt es Stämme, die sich für Nachfahren der Israeliten halten. Überall auf der Erde oder in Äthiopien, da gibt es die sogenannten Falascha, die sich für Nachfahren des Stammes Dan halten. Also überall auf der Erde oder in ganz verschiedenen Regionen der Erde gibt es dieses Bewusstsein, dass es zerstreute Stämme des Volkes Israel gibt. Und Gott wird sie finden. Gott weiß, wo sie sind. Und Gott wird aus ihrer Mitte Menschen erlösen. Er wird sie versiegeln mit seinem Siegel und wird sie zurückbringen als Erlöste nach Israel. Vielleicht können wir auch einen Moment daran denken und uns darüber freuen, dass Gott auch uns versiegelt hat. In Epheser Kapitel 1, da wird das ja gesagt, dass wir, nachdem wir dem Evangelium des Heils geglaubt haben, Vers 13, in der Mitte versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also der Heilige Geist ist das Siegel auf unserem Leben, dass wir Gott gehören. Ja, und wer will das wagen, dieses Siegel Gottes aufzubrechen? Welche Kraft ist größer in dieser Welt, welche Macht der Bosheit als Gott selbst, der Heilige Geist? Liebe Geschwister, nachdem wir dem Evangelium des Heils geglaubt haben, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also der Heilige Geist ist uns verheißen worden von dem Herrn Jesus. Und dann wird weiter gesagt, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist ein interessanter Ausdruck. Also bei uns in der Schule, da geben wir in der Pause so Spielgeräte aus. Irgendwelche Tischtennisschläger oder Bälle oder so, damit die Schüler damit spielen können. Und damit wir die Sachen auch zurückbekommen, müssen die Schüler einen Pfand abgeben. Und dann geben sie ihr Handy und ihre Busfahrkarte und was nicht alles. Und dieses Unterpfand, also dieses Pfand, das ist für uns die Garantie, dass die Schule ihren Besitz auch zurückbekommt. Denn wenn wir das nicht machen würden, dann wird das Material ganz schnell irgendwie weniger werden. Aber am Ende der Pause, dann kommen die Schüler an und sagen, kann ich mein Pfand zurück? Und dann geben wir ihnen das Pfand zurück und wir kriegen unseren Besitz. Und der Heilige Geist, er wird hier verglichen mit einem Unterpfand. Nicht, dass wir den Heiligen Geist eines Tages zurückgeben müssen. Er wird bei uns sein in Ewigkeit, sagt der Jesus. Aber die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist haben, ist die Garantie dafür, dass wir unser zukünftiges Erbe bekommen. Und das meint hier in dem Zusammenhang, ich glaube, den ganzen Umfang der geistlichen Segnung, die wir bekommen haben in dem Herrn Jesus in der Himmelswelt. Der Heilige Geist ist das Unterpfand. Im Neugriechischen, da ist dieses Wort für Unterpfand die Vokabel für Verlobungsring. In gewisser Weise ist der Heilige Geist der Verlobungsring. Sozusagen, um im Bild zu bleiben, dann, wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, dann kommt die volle Erfüllung, aber jetzt haben wir schon mal die Anzahlung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dann wird hier, also vielleicht noch kurz, merkwürdigerweise werden ja zwei Stämme in dieser Aufzählung gar nicht erwähnt. Also einmal fehlt Ephraim, dafür wird Josef genannt. Also Ephraim und Manasse waren ja die beiden Söhne von Josef, aber von den Söhnen Josefs wird nur Manasse namentlich genannt und ansonsten Josef selber. Und dann zweitens wird Dan nicht genannt. Und man hat viel überlegt, warum das so ist, warum diese beiden Stämme nicht erwähnt werden. Nun, um es vorwegzunehmen, tröstlich ist, dass in Hesekiel 48, wo die Israeliten beschrieben werden im tausendjährigen Reich, da werden auch Ephraim und Dan wieder erwähnt. Aber vielleicht ist der Grund, dass Dan der Stamm ist, der den Götzendienst eingeführt hat in Israel, in Richter Kapitel 18. Und von Ephraim wird gesagt, dass dieser Stamm besonders mit dem Götzendienst verbunden war. Nicht nur Hosea 4, Vers 17, da ist dieser schreckliche Ausdruck, Ephraim ist mit Götzen verbunden, lass ihn gewähren. Schlimm, ne? Also wenn Gott seine züchtigende Hand von uns zurückzieht, dann sind wir wirklich arm dran. Und Ephraim muss auch wirklich durch eine schlimme Zeit gehen. Und wahrscheinlich sind sie auch besonders betroffen von dieser großen Drangsal, möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber Gott wird auch Ephraim nicht lassen. Jeremia 31, da wird gesagt, ist Ephraim mir ein treuer Sohn und ein Sohn der Wonne? Das ist eine rhetorische Frage, nämlich denn lange Zeit hatte Gott keine Freude an Ephraim, an seinem Götzendienst, an seinem Abfall von Gott. Und dann sagt Gott etwas ganz Bewegendes, Jeremia 31, denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, gedenke ich doch seiner immer wieder. Darum ist mein Innerstes über ihn erregt, und ich will mich gewisslich seiner erbarmen, spricht Jahweh. Wenn ich auch immer wieder gegen ihn geredet habe. Ja, und wie oft hat Gott Ephraim ermahnt, Ephraim gelockt, Ephraim das Gericht angedroht. Und doch ist sein Innerstes über Ephraim erregt und ich will mich gewisslich seiner erbarmen. Im tausendjährigen Reich wird auch Ephraim unter diesem Segen kommen. Hier finden wir die Israeliten und die Gläubigen aus den Nationen getrennt. Daran merken wir auch, dass es nicht die Sprache der Gemeinde ist. In Galater Kapitel 3, da wird gesagt, dass es in der Gemeinde, in Christus, weder Jude noch Grieche gibt. Und im Epheserbrief, da werden wir darüber belehrt, dass aus beiden eins gemacht worden ist. Das Geheimnis Gottes, dass Juden und Griechen, also die Erlösten aus den Juden und die Erlösten aus den Nationen, jetzt eine Einheit sind. Aber hier werden die Israeliten und die Nationen wieder getrennt gesehen. Und in dieser schrecklichen Zeit, wo das Evangelium des Reiches wahrscheinlich nur unter bitterster Verfolgung weitergesagt werden kann, da wird doch eine große Volksmenge zum Glauben kommen. Eine große Volksmenge aus den Nationen, die niemand zählen kann, wird auf den Messias warten. Uns wird das hier angedeutet, dass gesagt wird, in Vers 9, dass Palmen in ihren Händen waren. Das kennen wir aus den Evangelien, ne? Johannes Kapitel 12, Vers 13, wo die Israeliten Palmzweige von den Bäumen rissen und sie vor dem Messias niederlegten und gerufen, Hosanna, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Als der Jesus kam und geritten hat, wie wir heute Morgen uns erinnert haben, auf einem Eselsfüllen, wie er dort ganz demütig kam, wie Zacharja das vorausgesagt hat, demütig, oder man kann sagen, elend und reitend auf einem Esel. Und da haben ihn die Juden begrüßt, als den Sohn Davids. Und hier sind viele aus den Nationen, die warten werden auf diesen Messias, dass der Sohn Davids kommt, dass der Messias kommt, um über die Erde zu herrschen. Mögen der römische Herrscher auch noch so mächtig sein und der falsche Prophet, der Antichrist, eine noch so große Verführung haben. Die Macht des Herrn Jesus, die Macht Gottes, sie wird größer sein. Und er wird aus diesen Menschen eine unübersehbare Schar herausrufen, die sich bekehren und warten auf den Messias. Und hier wird gesagt, dass sie vor dem Thron standen. Und das ist das, was ich versucht habe am ersten Tag, im ersten Vortrag auch zu verdeutlichen. Ich denke, das große Ziel der Erlösung ist, uns zurückzubringen zu Gottes Thron. Dass wir seine Herrschaft anerkennen. Dass wir sein Regiment in unserem Leben akzeptieren. Wir, die wir Rebellen sind, Gott gegenüber, von Natur aus. Aber durch die Erlösung bewirkt Gott, dass wir vor seinem Thron stehen und ihn anbeten als den Herrscher. Und uns darüber von Herzen freuen, dass er alle Macht hat. Und ihm sagen, es ist richtig, dass du alle Macht und alle Ehre bekommst. Denn dir allein steht das zu. Wir haben Gott die Ehre nicht gegönnt, als der oberste Regent. Aber die Erlösung, sie bringt uns dahin, das von vollem Herzen, aus vollem Herzen zu bejahen. Und dann wird gesagt, sie rufen mit lauter Stimme das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Nun, was bedeutet das? Bedeutet erst, dass Gott irgendwelche Erlösung nötig hat? Natürlich nicht. Aber dieses Wort, das Heil sei, das sei ist kleingedruckt in der alten Elberfelder, steht nicht im Griechischen. Aber was, glaube ich, die Erlösten dadurch ausdrücken wollen, ist, das Heil, das wir erlebt haben, das kommt einzig und allein von Gott und dem Lamm. Wir haben gar nichts dazu beigetragen. Wenn es auf uns angekommen wäre, dann wären wir genau denselben Weg gegangen wie die Leute neben uns, dass wir dieses Bild des Tieres angebetet hätten und dass wir dem Wort der Wahrheit nicht gefolgt wären, sondern der Lüge geglaubt hätten. Wenn Gott nicht gewesen wäre, wenn das Heil nicht von Gott ausgeht, wenn Gott nicht ein Heiland Gott wäre, dann würden wir für ewig verloren gehen. Und sie werden so erfüllt sein davon, dass das Heil von Gott kommt, dass sie ihm alle Ehre geben. Geschwister, wie wichtig ist das, dass wir uns das auch klar machen. Wir haben nichts beigetragen zu unserer Lösung. Wir waren einzig und allein darauf angewiesen, dass das Heil Gottes Projekt ist. In Jona Kapitel 3, wo Jona in dem Bauch dieses Fisches ist, Ja, das ist, ich kann mir keinen lebensfeindlicheren Ort vorstellen als den Bauch eines Fisches. Das muss ja völlig dunkel sein und glitschig und beengt und ja, man wird verdaut bei lebendigem Leib, ganz tief im Herzen des Meeres. Und Jona, der hatte nur eine Hoffnung, dass Gott das Projekt der Rettung übernimmt. Und deswegen sagt er da in dem Bauch des Fisches, die Rettung ist Jahwehs. Oder in manchen Übersetzungen steht, bei Gott ist Rettung. Aber will damit ausdrücken, wenn hier überhaupt noch einer was machen kann, dann ist es ganz allein Gott. Die Situation, die ist so hoffnungslos. Ich kann nichts mehr tun. Meine Bekannten, die wissen nichts von mir. Selbst wenn sie mir helfen wollten, sie könnten es nicht. Ich bin hier tief im Meer, würden mich niemals finden. Es gibt nur noch eine einzige Rettung. Und das ist bei Gott. Bei Gott ist Rettung. Jahwehs ist die Rettung. Es ist sein Projekt. Und diese Erlösten, sie werden so überwältigt davon sein, dass Gott sie in dieser schlimmen Zeit voller Verführung, voller Gewalt, voller Feindschaft gegen das Evangelium gerettet hat, dass sie merken, das kann allein von Gott kommen. Gott allein, bei ihm ist die Rettung. Und sie werden ihn anbeten und ihn ehren dafür. Und unsere Errettung ist nicht anders, wie gesagt. Wir verdanken es ganz allein Gott und seinem Retter, dem Lamm, Jesus Christus. Nun, lass mich zum Schluss kommen. Wenn Gott Menschen in dieser schweren Zeit retten und bewahren kann vor der Versuchung. Petrus sagt im 2. Petrusbrief, Gott vermag den Gerechten zu bewahren. Vielleicht können wir das mal aufschlagen. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. So weiß der Herr, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Geschwister, wir leben auch in einer schwierigen Zeit. Die ist anders als die Zeit der großen Drangsal. Aber es ist doch eine Zeit des Niedergangs. Und ich denke, dass es nicht leicht ist, in dieser Zeit wirklich dem Herrn treu zu sein. Aber wenn Gott, wenn es dem großen, allmächtigen Gott möglich ist, Menschen in dieser Zeit der Verführung, wie sie nie vorher auf dieser Erde gewesen ist, zu bewahren, aufgrund der Tatsache, dass er sie versiegelt hat, wenn es Gott möglich ist, in dieser schweren Zeit der Gottfeindlichkeit, der Feindschaft gegen das Evangelium, eine unübersehbare Menschenmenge zu retten. Mein Gott kennt ihre Zahl. Aber für Johannes war es nicht möglich, die Menge zu überschauen, so groß war sie. Niemand konnte sie zählen, wird hier gesagt. Für einen Menschen unüberschaubar. Ein Mensch kann sie nicht in den Blick bekommen. So groß ist die Menge. Und wenn Gott das tun kann in dieser allerschwersten Zeit, dann kann er doch auch dich und mich bewahren, wenn wir demütig vor ihm leben. Und sollte uns das nicht auch Mut machen, das Evangelium weiterzusagen, auch wenn es manchmal so scheint, als würde es keiner mehr hören oder nur noch wenige. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Jahr erzählt habe. Uns in der Gemeinde sind einige auf die Idee gekommen, wollten einen evangelistischen Hauskreis machen, junge Geschwister. Und dann haben sie in dem Stadtteil 1000 Einladungen verteilt. Und eine einzige Frau ist gekommen. Aber sie haben nicht aufgehört, weiter einzuladen, so mündlich. Und inzwischen sind es 6 oder 7 Ungläubige. Und sie haben zuerst diesen Vertikalkurs gemacht. Und die Leute haben gesagt, Mensch, das ist ja wirklich interessant, was alles in der Bibel steht. Können wir nicht weitermachen? Und dann sind sie angefangen, das Johannesevangelium miteinander zu lesen. Und sie sind so ermutigt, dass sie jetzt eine öffentliche Evangelisation in dem Stadtteil machen wollen, haben mich gefragt, ob ich ihnen da helfe. Und dann wollen sie einen zweiten evangelistischen Hauskreis anbieten.
Zuerst war das bitter. Auf 1000 Einladungen ist nur eine einzige Frau gekommen. Aber inzwischen haben sie Mut gewonnen, damit weiterzumachen und haben gesehen, dass Gott auch in unserer Zeit Menschen ruft. Wir warten noch auf die erste Bekehrung. Wir haben den Eindruck, dass manche kurz davor sind. Aber vielleicht schenkt uns Gott das, oder beziehungsweise schenkt Gott es auch diesen Menschen, dass sie zum Heil durchdringen. Wenn Gott in dieser schweren Zeit so viele Menschen retten kann, warum sollte er es nicht in unserer Zeit tun? Wenn Gott in dieser schweren Zeit so viele Menschen bewahren kann, aufgrund seiner Versiegelung, warum sollte er nicht uns bewahren können, die wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung, wenn wir demütig und bußfertig und treu mit ihm leben?